Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie.
Hi Christoph.
Heute beschäftigen wir uns mit einem faszinierenden und hochaktuellen Thema. Es geht tatsächlich um Quantencomputing.
Ja, und vielleicht haben Sie oder ihr schon mal davon gehört, vielleicht ist es aber auch noch absolutes Neuland. Auf jeden Fall ist Quantencomputing eine der aufregendsten und vielversprechendsten Entwicklungen in der Welt der Technologie und Wissenschaft aktuell.
Aber was genau ist Quantencomputing? Man hat das Wort schon gehört, viele von euch, von Ihnen werden das schon gehört haben, aber was genau ist das? Im Gegensatz zu herkömmlichen Computern, die auf Bits basieren und Informationen aus Nullen und Einsen verarbeiten, nutzen Quantencomputer sogenannte Qubits. Diese Qubits können dank der Prinzipien der Quantenmechanik mehrere Zustände gleichzeitig annehmen. Also sie können nicht nur 0 oder 1 sein, sondern alles dazwischen.
Und genau das ermöglicht es Quantencomputern eben eine Vielzahl von Berechnungen parallel durchzuführen und so Probleme zu lösen, die für klassische Computer unlösbar oder nur extrem zeitaufwendig lösbar sind.
Wir wissen, das klingt ziemlich kompliziert. Und es ist auch kompliziert. Quantencomputing generell wie Quantenmechanik sind schwer zu verstehen, einfach weil die zugrunde liegende physikalische Erscheinungswelt, nämlich die Quantenmechanik, wirklich mit dem normalen menschlichen Verstand kaum zu verstehen ist. Die Anwendungen von Quantencomputing sind vielfältig, aber oft noch gar nicht Realität. Aber wenn sie Realität werden sollten, dann reichen sie von der Optimierung komplexer Systeme in der Logistik oder im Finanzwesen über die Entwicklung neuer Materialien und Medikamente bis hin zu Verbesserungen von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Aber wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik. Anwendungen in der praktischen Form gibt es bisher noch wenige.
Ja, aber wenn es dann soweit ist, könnte die Fähigkeit von Quantencomputern, enorme Datenmengen in kürzester Zeit zu analysieren, zu Durchbrüchen in vielen wissenschaftlichen und industriellen Bereichen führen. Aber das Quantencomputing steckt, wie du schon gesagt hast, noch in den Kinderschuhen. Und die Entwicklung dieser Technologie stellt Wissenschaftler und Ingenieure vor immense Herausforderungen.
Und nicht nur das, sondern im Kern steckt das Qubit. Das ist oft ein einzelnes Atom. Also Qubit besteht aus einem einzelnen Atom. Und dieses Atom wird in bestimmte Erregungszustände versetzt, quantenmechanischer Art, und reagiert darauf auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Die Kontrolle und Manipulation dieser Qubits, also einzelner Atome, die ist äußerst komplex und die Systeme müssen extrem stabil und fehlerresistent sein, um praktisch einsetzbar zu werden. Und diese Fehlerresistenz, die ist oft noch gar nicht erreicht. Die Qubits machen noch eine ganze Menge Fehler und diese Fehler hinterher wieder rauszurechnen, verschlingt seinerseits viel Rechenkapazität. Auch das klingt kompliziert, aber in der Praxis hat das eine große Bedeutung. In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Unternehmen und Forschungseinrichtungen bedeutende Fortschritte erzielt und wir stehen möglicherweise an der Schwelle zu einer neuen technologischen Revolution.
In unserer heutigen Folge sprechen wir mit dem CEO eines Unternehmens, das ein Vorreiter auf dem Gebiet des Quantencomputings ist und es hat sich zur Aufgabe gemacht, diese revolutionäre Technologie von der Forschung in die praktische Anwendung zu bringen.
Das Gespräch gibt uns einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen, in die Herausforderungen und die Chancen des Quantencomputings. Und es erklärt hoffentlich, wie die Technologie in Zukunft gestaltet werden kann. Und eine Zahl, die sollten wir uns noch in Erinnerung rufen. Wir hatten gerade gesagt, Sophie, noch gibt es keine wirklich funktionierenden Quantencomputer, zumindest nicht welche, die Probleme lösen können. Aber es gibt trotzdem schon einen Markt. Weltweit gerechnet haben Regierungen Budgets von in der Summe 29 Milliarden Dollar zusammengebracht, um Quantencomputer oder die Vorläufer von Quantencomputer zu kaufen. Warum? Weil sie unbedingt dabei sein wollen. Wenn Quantencomputer erfolgreich sind und werden sollten, dann hat das enorme Auswirkungen auf unterschiedliche Märkte und deswegen werden jetzt schon große Budgets bereitgestellt, um Quantencomputer und deren Vorläufer zu kaufen. 29 Milliarden Dollar ist der Markt jetzt schon groß, obwohl die Maschinen noch gar nicht so richtig funktionieren.
Und darüber hören wir jetzt mehr. Starten wir in die Folge, oder?
Auf geht's in die Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Jan Leiße.
Jan Leiße ist CEO bei Electron, einem Unternehmen, das mit disruptiven Technologien Quantencomputing von der Forschung in die Anwendung bringt, neue Märkte erschließt und schon heute den Weg für Innovationen von morgen ebnet. Jan ist Diplom-Ingenieur mit zusätzlichem MBA. Er hat langjährige Erfahrung im Turnaround-Management und Corporate Development und war zuvor Geschäftsführer bei Maschinenbauspezialisten Albrecht Bäumer. Mit seinem prozessorientierten Arbeiten ist er die treibende Kraft hinter dem schnellen Wachstum von Electron. Und heute ist er hier bei uns im Hi-Podcast.
Jan Leiße, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo, Christoph, freut mich auch.
Wir haben uns kennengelernt auf der OMR, da saß du auf einem Panel. Mein Panel war das nächste. Dort hast du gesprochen über die Quantenbranche, die jetzt entsteht. Du bist selber in der Quantenbranche tätig. Darüber wollen wir heute sprechen. Mhm. Wie kann man die deutsche Quantenstrategie, die staatliche Quantenstrategie, die wissenschaftliche Strategie vergleichen mit der Strategie ähnlicher Länder? Israel, Frankreich, USA.
Ja, also berechtigte Frage, weil Quantencomputer immer direkt auch nach internationalem Vergleich schreit. Mit den Aktivitäten der Bundesregierung ging es vor, ich würde sagen, 4-5 Jahren los. Richtig, mit einem großen Paukenschlag, so 1,1 Milliarden Euro in Quantentechnologien. Ich muss hier sagen, dass mein Fokus natürlich immer Quantencomputing ist. Es gibt auch noch Quantensensing, Quantenkommunikation. Unser Fokus, der Elektronenfokus, ist Quantencomputing. Und in dem Bereich würde ich sagen, generell erstmal viele, viele neue Startups in Deutschland, diese wissenschaftliche Exzellenz. Und ich glaube, dank dieser wissenschaftlichen Exzellenz ist das so überhaupt möglich, dass es so viele Startups gibt. Und dann eben ausgelöst durch die staatliche Förderung wirklich auch eine Bewegung. Wir sehen heute sogar, dass auf Zuliefererseite manche sogar etablierte Unternehmen mit auf diese unterschiedlichen Herausforderungen springen und sagen, hey, wir möchten Teil davon, sowohl Support als auch marktseitig dann Teil von werden. Mhm. Generell muss man immer sagen, und das war ja auch Thema auf der OMR, Deep Tech in Deutschland ist immer eine große Herausforderung. Lange Laufzeiten, große Materialanteile, aber eben auch ein wahnsinniger Payoff hinter diesem Thema Quantencomputing mit den vielen Lösungen. Also Quantencomputer werden Probleme lösen, die man heute mit den schnellsten Rechnern, mit den Supercomputern nicht lösen kann. Und das halt in der Zukunft. So. Und warum große Herausforderungen in Deutschland? Weil natürlich Venture Capital Geld, auch so Universitäten, die sich da mit rein engagieren. In den USA ist es gang und gäbe, dass Universitäten auch so als Money Kicker gelten. Aber immerhin hier in Deutschland, das Regierungsgeld ist ein guter Aufschlag. Jetzt ist Fokus aus den wissenschaftlichen Experimenten wirklich frühe Produkte zu machen, die zu überführen. Und das aus unterschiedlichen Quantencomputer-Technologien. Superconducting, Photonen, Ionen, also gefangene Atome und so weiter. Da gibt es mehrere Technologien, die da so parallel vorangeschoben werden. Ich würde sagen, grundsätzlich internationaler Vergleich. Wenn wir mal sagen, 4-5 Jahre später gestartet als jetzt so Starter in zum Beispiel den USA. Ich glaube, wir arbeiten noch mal ein Stück konsequenter. Vielleicht ist es auch unser typisches Engineering, das, wie wir arbeiten und was wir irgendwo ein Stück weit DNA, Kultur gewöhnt sind. Aber dann auch attraktiv sein für internationale Mitarbeiter. Deutschland steht da, glaube ich, gut da. Wenn man sich jetzt so Indikatoren anguckt wie IP, würde ich sagen, hinken wir schon noch ein Stück weit hinterher. Amerika, China, die sind da führend und bringen noch mehr aufs Parkett. Aber ich glaube, dass das ein guter Start ist und dass es da in Deutschland wirklich so die Aktivität, die spürt man an jeder Ecke. Jetzt heißt es, dran zu bleiben. Jetzt heißt es auch vielleicht mal so Projektfokus, ein bisschen mehr auf Try and Error. Nicht so viel Sicherheit, sondern lieber Geschwindigkeit, das voranzubringen. Zum Teil ist das schon mit implementiert in die Aufträge, die aus den Fördergeldern entstanden sind. Wir haben zum Beispiel 2 Maschinen an die deutsche Luft- und Raumfahrt verkauft. Das ist natürlich Public Money, Regierungsgeld, ja, aber
und also die DLR, also die ganz Deutsche Luft- und Raumfahrtagentur, ganz sozusagen genau. Die deutsche, ist ja eigentlich eine Mischung, die DLR ist ja eine Mischung aus deutscher NASA und Forschungsinstitut, anders als die NASA. Mhm. Und da habt ihr 2 Maschinen verkauft. Übrigens, du sprachst gerade die 1,1 Milliarden an, die der Bund ganz zu Anfang investiert oder zugesagt hat. Ja. Mittlerweile sind es auch mehr geworden.
Ja, also es gibt ja parallel noch unterschiedliche weitere Aktivitäten über andere Ministerien, auch Landesaktivitäten, viele einzelne, zum Beispiel in NRW ist das ein Quantum NRW. Ja, dann gibt es Quantum in Lower Saxony, in Bayern und so weiter. Die unterschiedlichen Bundesländer haben da unterschiedliche Aktivitäten, die sie vorantreiben.
Hm. Welches Bundesland liegt denn zurzeit am weitesten vorne? Also was ist der Hub, wenn man jetzt in der Universität ist, sagt, ich möchte ins Quantengebiet gehen, da möchte ich mich betätigen, unternehmerisch oder wissenschaftlich. Hm. In welche Stadt muss ich ziehen?
Also wenn es um Ionenfallen geht, würde ich natürlich immer sagen, zieht nach Siegen, ja. Das ist, aber wenn man wirklich hinter die Aktivitäten guckt, ist das nicht ganz so einfach. Also ich würde heute sagen, dass es keine mega führende Aktivität gibt, vielleicht für den Moment, dass man sagt, die Infrastruktur oder die Maschine ist noch kompetitiver, noch stärker als andere. Aber es geht ja um das Ziel, wirklich einen frei skalierbaren, performanten Quantencomputer zu entwickeln. Und daran arbeiten unterschiedliche Technologien, die auch nach unterschiedlichen Regeln funktionieren. Bei uns geht es beispielsweise darum, dass erstmal das eine Qubit so gut wie möglich, so weit optimiert ist wie möglich. Ja, also wir fangen quasi unten an.
Erklär nochmal bitte, nicht jeder weiß, was ein Qubit ist. Sag bitte nochmal genau, was ist ein Qubit und was ist eine Ionenfalle und warum muss man Ionen einfangen?
Erstmal, was ist überhaupt ein Quantencomputer? Klassische Computer rechnen mit Einsen und Nullen. Wir rechnen mit der Quantenmechanik. Und der erste Leitsatz der Quantenmechanik ist, dass ein Atom zur selben Zeit zwei Zustände einnehmen kann. Also hier sein kann und da. An zwei Stellen, an zwei Orten, zwei Zustände haben.
Ein Atom oder ein Elektron?
Ein Atom. Ja, das ist so die Basis der Quantenmechanik. Ich habe das jetzt gerade so gesagt, hört sich irgendwie verrückt an, weil du bist da, wo du gerade bist und ich sitze hier. Ich bin ja nicht noch irgendwo anders. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Aber ich nehme es so hin und es ist die Basis für, wie so ein Quantencomputer arbeitet. Ja, stell dir vor, man hat einen großen Tisch, auf dem Tisch ist ein Labyrinth und man möchte aus dem Labyrinth raus. Herkömmlich würde man jetzt jeden Weg einmal gehen und würde hinterher sagen, das ist der optimale. Mit Quantencomputern funktioniert das so, wie wenn man Wasser auf dieses Labyrinth kippt und zeitgleich alle Wege gelöst werden. Ja, alle Wege zeitgleich bedeutet eben mehrere Zustände zeitgleich haben. Und so rechnen Quantencomputer. Ja, das ist generell einmal so die Funktionsweise nach der Quantenmechanik eben. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich das umsetze. Das kann ich einmal mit Superconducting Qubits machen. Da habe ich quantenmechanische Schaltkreise. Also das, was so ein Atom tut, wird quasi künstlich nachgebildet und auf einen herkömmlichen Chip gedruckt. So kann man sich das vorstellen. Und dann funktioniert der Chip nach den quantenmechanischen Regeln. Während das, was wir machen, wir fangen eben einzelne Atome. So ein Atom verhält sich immer wie ein Atom. Dem muss man nichts beibringen. Wir müssen nur daran arbeiten, dass die Fehler, die von außen auf dieses Atom einwirken, möglichst gering sind. Und das bedeutet, dass wir einmal in einem elektromagnetischen Feld fangen. Also es ist ein Feld, in dem das Atom dann festgehalten wird. Und
ein Laser oder ein Magnet?
Elektromagnetisches Feld ist das. Und die Laser kommen zum Einsatz bei dem nächsten Schritt, nämlich dem Kühlen. Also man möchte dann die Atome so stabil wie möglich haben und die Fehler außen vor haben. Also macht man das A im Vakuum und B kühlt man diese einzelnen Atome mit Lasern runter. Kann man sich so vorstellen, wie so ein Atom hat eine Frequenz, das bewegt sich. Und Bewegung ist immer Wärme. Der Laser, der kommt quasi mit einer anderen Frequenz. Die Frequenzen überlagern sich und dadurch habe ich weniger Bewegung. Und dadurch werde ich eben extrem kalt. Ja, es hört sich jetzt total wahnsinnig und verrückt an. Erstmal denkt man, Laser, die müssten ja erwärmen. Aber es ist auch Stand der Technik, genauso wie einzelne Atome zu fangen. Gibt es seit den 80ern. Ja. Mit Lasern kühlen ist auch jetzt kein mega neues Thema aus der Wissenschaft. Gibt es viele Universitäten, viele Lehrstühle, viele Institute, die das können. Und danach kommt quasi so die dritte Hauptzutat. Das ist einzigartig für unsere Technologie und unser USP heißt MAGIC, Magnetic Gradient Induced Coupling. Also wir haben dann die gefangenen Atome gekühlt mit Lasern und dann programmieren wir diese Atome, die eben in der Ionenfalle gefangen zum Ion werden und dann durch die Programmierung eben zum Qubit. Und wir programmieren mit Mikrowellen. Und das ist so die Einzigartigkeit von unserer Technologie. Es hört sich total verrückt an. Fangen, kühlen und dann programmieren. Das Programmieren ist quasi wie eine weitere Frequenz, die dem Atom sagt, was der Algorithmus möchte, was das Atom eben tun soll, basierend auf der Quantenmechanik zu rechnen. Wenn man sich so einen Quantencomputer vorstellt, alle fragen immer, Mensch, Jan, wann ist die Maschine denn soweit? Man braucht drei Zutaten. Einmal natürlich die Hardware. Ich habe jetzt gerade versucht zu beschreiben, wie die funktioniert. Atom fangen, kühlen, programmieren mit Mikrowelle. Dann braucht man natürlich einen Quantenalgorithmus und man braucht einen entsprechenden Use Case und auch die Daten, die dazu passen. Und diese drei Komponenten sind jede für sich eine wirklich große Aufgabe, das zu optimieren, zusammen aufeinander auszurichten. Und daran arbeitet die Quantum Computing Community.
Mhm. Jetzt hattest du gerade gesagt, das Atom wird verwandelt in ein Ion. Zur Erinnerung an all diejenigen, die jetzt nicht mehr genau wissen, was der Unterschied zwischen Atom und Ionen ist. Was ist der Unterschied?
Also ich nehme quasi ein Elektron weg, um es festhalten zu können.
Ja, genau. Und jetzt hast du von einem Qubit geredet. Das heißt, ein gefangenes Atom ist ein Qubit, sozusagen die kleinste Recheneinheit, so eine Art Zentralprozessor, aber halt klein. Jetzt knackt ja die ganze Forschungsgemeinde daran, möglichst viele Qubit miteinander zu verbinden, logische Einheiten zu verbinden. Und die Zahl der Qubits, die man bisher wirklich sinnvoll verbinden kann, ist noch vergleichsweise klein. Also wir reden nicht über Millionen und Milliarden Transistoren, wie sie auf einem ganz normalen Computerchip sitzen, den man drüben bei Saturn und Mediamarkt kaufen kann, sondern wir reden über ein paar hundert oder ein paar tausend Qubits, die man miteinander verbinden kann, weil die Komplexität exponentiell zunimmt. Magst du das nochmal erklären? Woran liegt dieses Problem, dass man jetzt nicht einfach wie beim Transistorbau 5 Milliarden Qubits auf einen Mikrozentimeter oder Quadratzentimeter bringen kann?
Ja, also berechtigte Fragen. Vielleicht, wenn ich mal nur die beiden Technologien Superconducting Qubits und Ionenfallenbasierte Qubits nebeneinander stelle. Superconducting, habe ich gesagt, das sind quantenmechanische Schaltkreise auf einem herkömmlichen Chip. So ein Chip, den kann ich massenhaft vervielfältigen. Ja, und entsprechend redet man auf der Superconducting-Seite auch schnell über hohe Anzahlen an Qubits. So, der große Nachteil ist eben, dass die Fehleranfälligkeit auf der Superconducting-Seite anders ist als auf der Ionenfallenseite. Also man muss eben das, was man da hat, immer als menschengemachte Rechenapparatur sehen. Und der Chip, der beinhaltet halt immer Fehler. Ja? Auf der Superconducting-Seite, so als Daumenregel, spricht man von so 1000:1 physikalische Qubits gegenüber logischen Qubits. Logische Qubits sind fehlerbereinigte Qubits. Und auf der Ionenfallenseite spricht man von 10:1. Also 10 gefangene Atome, 10 Qubits ist ein fehlerbereinigtes. So grob kann man das sehen.
Also Effizienzfaktor von 1:100 zwischen diesen beiden Technologien.
Ja, genau, genau. Was jetzt aber per se erstmal kein Ausschlusskriterium ist. Ich sage nur, dass es zwei unterschiedliche Metriken sind, die dahinter stehen. Und dadurch, dass die Technologie anders ist, dass ich auf der Superconducting-Seite beispielsweise auf der Kühlseite nicht mit Lasern kühle, sondern große Volumina runterkühlen muss, das sind diese fabelhaften kronleuchterähnlichen Gebilde, die du bestimmt schon mal irgendwo in irgendeinem Artikel oder so gesehen hast. Das sind so Inverted Wedding Cake ähnliche Strukturen. Ja, mit so unterschiedlichen Ebenen. Und ganz unten ist die kälteste Ebene. Und so ein Chip muss eben mit Draht verbunden werden. Kann man sich vorstellen, dass durch Draht natürlich, durch Kabel und so, natürlich die Temperatur in den Chip nochmal ganz anders ankommt, als wenn ich freischwebende einzelne Atome habe. Ja, sind komplett unterschiedliche Technologien. So, und wenn ich heute über natürlich immer auch über Anzahl Qubits spreche, natürlich geht es auch um die Anzahl und also Maschinen zu bauen, die immer mehr Qubits verbinden können, programmieren können, damit arbeiten können. Aber ich würde sagen, das ist ein Stück weit zu kurz gesprungen, weil eben das Qubit nicht gleich dem Qubit ist. Und trotzdem, natürlich, es geht um die Skalierung von den Systemen. Und heute geht es insbesondere darum, dass man erstmal eine gute Infrastruktur hat, um möglichst viele Proof of Concept, möglichst viele Spielprobleme, möglichst viele Testeinrichtungen und Ähnliches aufzubauen, um Erfahrungen aufzubauen, um die Systeme besser zu verstehen, kompetenter zu machen und parallel natürlich auch Fachkräfte aufzubauen, die diese Maschinen überhaupt bedienen können. Und das dann eben Fachkräfte auf der, ja, wenn ich jetzt über die drei Zutaten wieder spreche, sowohl auf der Daten- und Use-Case-Seite bei den, ich würde fast sagen, so Endkunden und dann auf der Quantenalgorithmen-Seite und dann eben auf der Hardware-Seite. Das sind die drei Einheiten, die ich da immer habe.
Und jetzt hattest du über die Anwendungsfelder gesprochen. Ja. Allenthalben in sehr vielen Beiträgen, auch in wissenschaftlichen Magazinen über Quantencomputing kommt immer die Fragestellung auf, was soll eigentlich der Use Case sein? Und es wird immer ein Use Case genannt, nämlich Routenoptimierung. Ja. In der Tat, wichtiger Use Case. Wenn man an alle möglichen Lieferdienste denkt, alles, was physisch durch die Welt bewegt werden muss, ist ja durch E-Commerce nochmal wirklich stark angestiegen. warum wird immer dieser Use Case genannt? Und ist das wirklich der wahrscheinlich aussichtsreichste Use Case oder gibt es andere Use Cases, die ihr euch vorstellen könnt?
Ja, also Christoph, die Antwort ist ganz einfach, weil man sich so einen Logistik-Use Case einfach auch sehr gut vorstellen kann. Ja, auch der Name von dem Algorithmus, Traveling Salesman, der Name von dem Problem, den kann man kommunizieren. Ich glaube, allein dadurch ist der schon hervorragend für die Kommunikation. Ja. Aber was sind denn jetzt wirklich die ersten Use Cases? Ich glaube, man kann einmal über Simulation und Optimierungs-Use Cases sprechen. Also keine Themen, die wirklich eine harte Lösung erfordern. Stell dir vor, du möchtest zu Hause deine Haustür aufschließen. Das geht nur mit diesem einen Schlüssel. Ja? Wenn du irgendeinen anderen Schlüssel hast, den du irgendwie optimierst, dann fehlt trotzdem noch die Zacke und du kannst die Tür nicht aufschließen. Ja? Das heißt, die ersten Probleme, die man angeht, sind Simulationsprobleme und Optimierungsprobleme. Ja, die Simulation eben möglichst genau zu machen, die Optimierung besser zu machen. Und danach wird es um harte Probleme gehen. Ja, und das zu guter Letzt wird natürlich immer dieses Thema Kryptografie genannt. Mein Status ist, dass natürlich Traveling Salesmen und Logistikprobleme, da gibt's eine gute Datenverfügbarkeit. Ich glaube, dass man durchaus auch sagen kann, dass die Themen auf der Chemie, auf der Materialentwicklungsseite, die sind schon nah an wie funktioniert denn so ein Computer, nämlich Quantenmechanik. Also wie funktionieren Atome? Quantenmechanik. Und das ist einfach nah schon an Materialentwicklung, an Chemie, an Biologie. Ich glaube, dass in dem Bereich jetzt gerade schon viel läuft und dass aus dem Bereich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit die ersten Themen wirklich zu einem Nutzen kommen und umgesetzt werden. Aber genauso kann man auch sagen, dass auf der Finanzenseite, dass man da eben im Bereich Financial Services gute Partner sieht, die professionell arbeiten, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, die einfach ein gutes Datenportfolio haben, das sauber ist. Ja, und dass man an der Stelle dann eben angreift und die ersten Use Cases umsetzt. Da ist definitiv sowohl auf der direkten Umsetzungsseite, also bei uns in einem Startup, als auch auf der Wissenschaftsseite das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es geht los mit Public Services, mit den Aktivitäten bei DLR, Forschungszentrum Jülich, DAISY, NASA, CERN, die sind an sehr wissenschaftsnahen Themen unterwegs. Dann gibt's so, wir nennen es QC Power Users. Da sind natürlich Google, IBM, die selber auch Maschinen bauen, aber auch die Telekom auf der Life Science Seite, Covestro, Boehringer Ingelheim, BASF, die sind da unterwegs. Defense schaltet sich immer mehr ein. Und ich würde sagen, wir sehen so langsam, dass immer mehr, wir sagen QC Evaluators, also wirklich Companies aus dem Bereich Utilities, E.ON, aus dem Bereich Products, BMW, VW und die ganzen Automotive Player mit einsteigen. Ja, aber dann natürlich auch Logistik und andere Resources-Themen da so langsam beginnen, daran zu arbeiten. Wie gesagt, die drei Zutaten, also Use Case, den passenden Use Case mit den richtigen Daten zu haben, das ist schon eine Herausforderung, das richtig zu identifizieren, den Algorithmus zu verstehen und den zu optimieren, Ressourcen schon, dass er mit möglichst wenig Qubits funktioniert und das alles auf die Hardware auszurichten. Das ist so der Stand der Technik und da liegen auch die größten Herausforderungen.
Jan, vielleicht zum Abschluss noch die Frage nach eurem Startup-Geschäftsmodell beziehungsweise eurem Exit-Modell. In diesem Jahr noch nicht, also es gibt noch keinen Quantencomputer, deswegen gibt es auch noch keine Quantencomputer-Massenanwendung. Einige Kunden hattest du gerade genannt. Ja. Was ist jetzt typischerweise der Weg eines solchen Unternehmens wie des euren? Verkauft ihr hinterher Patente, verkauft ihr Lizenzen, werdet ihr gekauft, um hinterher in einer noch größeren Firma eine wichtige Rolle zu spielen? Wie argumentiert man gegenüber seinen eigenen Investoren die Möglichkeit, mit den Investitionen noch Geld zu verdienen?
Ja, also Christoph, ich widerspreche dir kolossal in dem Punkt, dass es noch keine Quantencomputer gibt, weil es gibt welche.
Okay. Echt?
Wir haben einen Quantencomputer hier bei Elektron in Siegen und einen in Hamburg am Laufen. Aber es ist definitiv so, dass es noch kein positiver ROI und wirklich so ein Endnutzerprodukt ist. Aber es gibt einfach wahnsinnig viele Herausforderungen bei Daten, Use Case, Quantenalgorithmik, die erst noch parallel gelöst werden müssen. So, unser Geschäftsmodell dabei ist natürlich, den skalierbaren Quantencomputer zu entwickeln. leistungsfähiger zu werden. Und das dann auch eben nach wirklich industriellen Anforderungen. Also das System muss 24/7 laufen. Das muss auf der Energieseite sauber funktionieren und vertretbar sein. Das muss auf der Kostenseite sauber funktionieren und vertretbar sein. Und natürlich dann auch die richtige Rechenpower mitbringen. Und das dauert einfach noch weitere Jahre, um das wirklich zu einer final funktionierenden Maschine zu bringen. Aus dem Grund verkaufen wir heute Hardware und noch nicht Rechenleistung. Unser Ziel ist, Rechenpower zu verkaufen. Wir sehen, dass 50-60% der deutschen Rechenzentren, egal ob an Instituten, Universitäten, bei Companies, alleine aus dem Energieblickwinkel schon nicht bei voller Leistung betrieben werden können. Wir sehen, dass Rechnerbedarf und Rechenleistungen immer größere Anforderungen haben, alleine aus KI, AI-Gesichtspunkten. Und an der Stelle muss Deutschland und Europa einfach weiter mit vorne sein. Deswegen ist Quantencomputing so eine große Zukunftstechnologie. Ich würde sagen, das Quantenzeitalter beginnt. Ja, und unser Businessmodell ist eben, die Maschinen weiterzuentwickeln, immer mehr User auf unsere Seite zu bringen und das auch gemeinsam Hand in Hand zu entwickeln und schlussendlich dann Rechenzeit zu verkaufen.
Kannst du sagen, wie viel Geld ihr eingesammelt habt?
Ja, das kann ich gerne. Also wir sind Early Bird finanziert mit roundabout 8 Millionen Euro Venture Capital und haben eben die Aufträge von der Deutschen Luft- und Raumfahrt und dem Forschungszentrum Jülich und noch weitere Förderprojekte. So kommen wir auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag an Projektvolumina und Aufträgen, die wir haben. Ja, ich denke, dieses Jahr kippen wir auf die Dreistelligkeit. So sind wir finanziert.
Sehr gut. Dazu herzlichen Glückwunsch. Und allerletzte Frage. Wer ist dein größter Held? Wen bewunderst du am meisten? Ist es Max Planck? Ist es Albert Einstein? Ist es Erwin Schrödinger? Wen bewunderst du am meisten?
Also ich bewundere alle Physiker, weil die verstehen Sachen, die ich nicht im Entferntesten verstehe. Ich bewundere meinen jüngsten Sohn. Mit was für einer Gelassenheit er so in den Tag und in das Leben startet.
Das ist eine ganz wunderbare...
Werde ich fast ein bisschen emotional.
Okay, Jan. Das ist die schönste Schlussantwort, ich glaube, die wir je bekommen haben. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen, Jan, und dir weiter viel Erfolg und euch.
Sehr gerne. Danke euch.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich merke mir diese Woche, die Aktivitäten zur Förderung von Quantentechnologien in Deutschland sind vor etwa 4 bis 5 Jahren mit einer staatlichen Förderung von 1,1 Milliarden Euro gestartet. Diese finanzielle Unterstützung hat viele neue Startups und eine Bewegung in der Branche angestoßen. Wenn wir auf den internationalen Vergleich blicken, dann hat Deutschland etwa 4 bis 5 Jahre später als die USA mit der Entwicklung von Quantencomputern begonnen. Und es gibt Unterschiede in der Herangehensweise, wobei Deutschland konsequenter und ingenieurmäßiger arbeitet, jedoch bei Indikatoren wie geistigem Eigentum hinterherhinkt.
Ich nehme 3 Punkte mit. Erstens, es gibt einen Markt für Quantencomputer, obwohl die Geräte noch gar nicht so richtig rechnen können. Und zwar deswegen, weil viele Organisationen, vor allen Dingen staatliche Organisationen, aber auch große Tech-Unternehmen wie IBM und Google auf gar keinen Fall irgendetwas verpassen möchten. Und deswegen kaufen sie die neueste Gerätschaft, auch wenn sie noch gar nicht so funktioniert, wie man das von ihr erhoffen würde. Zweitens, Quantencomputer sollen in der Zukunft Probleme lösen, die mit herkömmlichen Supercomputern nicht oder nicht so einfach lösbar sind. Aber welche Probleme das genau sein werden, sind das Optimierungsaufgaben, sind es Molekülberechnungen, ist es die Entwicklung von Medikamenten? Das kann heute noch niemand ganz genau sagen. Das ist noch nicht bewiesen oder erwiesen. Also, wir haben es zu tun mit einer Technologie auf der Suche nach einer Anwendung. Das klingt seltsam, etwas spukhaft, aber nicht ungewöhnlich, denn oft in der Geschichte hat es Technologien gegeben, für die man Anwendung erst noch suchen musste. Und der dritte Punkt, den ich mitnehme, ist sozusagen ein Bild, ein Gleichnis. Wie muss man sich die Quantencomputer heute vorstellen? Ich glaube, man kann sie sich so vorstellen, wenn wir die Uhr 50, 60 Jahre zurückdrehen an den Beginn des Computerzeitalters, dann könnte man sich vorstellen, dass man eine Platine hat, ein Motherboard und da sind ein paar tausend Transistoren draufgebaut. Diese Transistoren sind nicht miteinander verdrahtet, sie sind in keiner Weise programmiert, aber man hat diese Transistoren, also Schalter. Und man würde sich jetzt vor diese Platine setzen und versuchen, irgendetwas Sinnvolles damit anzufangen. Und wenn man sich das vorstellt, dass das der Stand der Technik vor 60 Jahren gewesen wäre, dann weiß man auch, wo es hingeht. Man hat aus diesen Transistoren dann logische Schaltungen entwickelt, die logischen Schaltungen sind eingeflossen, dann in Programme und die Programme haben die Computer dazu gebracht, äußerst sinnvolle Dinge zu entwickeln. Heute ist es ganz genauso. Man kann Qubits bauen, man kann die Atome in diesen Qubits in quantenmechanische Erregungszustände versetzen, aber man hat diese ganzen Qubits noch nicht wirklich miteinander verbunden, man hat sie noch nicht programmiert, man weiß noch gar nicht genau, was man mit diesen neuartigen Schaltern anfangen kann. Aber das ist nichts Ungewöhnliches und deswegen ist, glaube ich, Optimismus angesagt, was Quantencomputing angeht.
Und das war's auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Wann sehen wir uns wieder?
Am kommenden Dienstag um 5.55 Uhr.
Richtig. Bis dahin. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.